Das sind 11 Fragen an Selbstständige und KMUs mit mir, Mandre Glutz.
Die 15. Folge. In dieser Folge geht es um zwei Jungs, die Skateboards, verschiedene Möbel und Accessoires herstellen. Bevor wir anfangen, noch ein paar spannende Fakten. Zuerst zum Skateboard. Die Geschichte vom Skateboard fängt in den 50er Jahren an, wo kalifornische Surfer Räder unter Surfbretter geschraubt haben. Ende der 70er Jahre hat der Alan Gelfand den Ollie erfunden, der bis heute als greatest Skateboard Trick ever invented gilt. Skateboarden ist 2016 als olympische Disziplin bestimmt worden und hat dieses Jahr das erste Mal an den Sommerspielen in Tokio stattfinden. Experten schätzen den weltweiten Markt mit Skateboards momentan auf rund 1,9 Milliarden Dollar. Das teuerste Skateboard übrigens hat 20'000 Dollar gekostet. Es war ein Kunstwerk von Adrian Wilson, der einfach ein Stück Holz rot angemalt hat, zwei Achsen mit Rollen und Kugellager ums Brett geschraubt und mit weißer Farbe auf der Unterseite Supreme hat hergeschrieben. Und noch ein paar Fakten zur Möbelbranche. Der Umsatz vom Schweizer Möbelhandel liegt bei rund 3,9 Milliarden Schweizer Franken pro Jahr. Der erste runde Tisch aus Diskussionsforum ist 1989 gegründet worden in Polen. Seitdem steht ein runder Tisch symbolisch für eine Diskussionsrunde. Frauen dürfen erst seit dem 11. Jahrhundert mit dem Mann am Tisch sitzen. Und der längste Tisch war 1286,75 Meter lang und für eine Touristattraktion in Finnland hergestellt worden. Und was noch spannend ist, das teuerste französische Kunstwerk aller Zeiten war ein Tisch. Und zwar war es ein Schreibtisch vom französischen König Louis XV, der für 6 Millionen Euro versteigert wurde. So, aber jetzt genug von meiner Seite. Wir starten mit dieser Folge. Viel Spass und los geht's.
Macht es einfach, lasst euch helfen, holt euch Inputs und lasst euch nicht abziehen von euch selber.
Hallo zusammen zum Podcast 11 Fragen an.
Ich bin mal wieder zu Gast bei meinem Gast und zwar bin ich hier an der Gewerbstrasse 12 in Zuchau, in der Werkstatt von Werke Nummer 8. Und ich sollte eigentlich nicht sagen, ich bin zu Gast beim Gast, sondern ich bin zu Gast bei meinen Gästen. Vis-à-vis von mir hockt David Zuber und der Aaron Gaspar, die zusammen das Projekt von der Werke Nummer 8 am Aufgleisen sind. Was ich von euch weiss, ist, du Aaron, du bist gelehrter Maler und du David, du bist Studieren und zwar Produktdesign an der Uni in Luzern. Und zusammen in der Werke Nummer 8 tut ihr aus Skateboard verschiedene Gegenstände, Möbel, Tische etc. herstellen. Das ist alles, was ich vorher herausgefunden habe von euch. Also von dem her ist es vielleicht einfacher erklärt. Mal, wer seid ihr, wie habt ihr zueinander gefunden und wie seid ihr auf die Idee gekommen, aus Skateboard Möbel zu machen?
Ja.
Kommst du mal an?
Soll ich mal anfangen? Ja, also Skaten begleitet mich eigentlich schon seit der Kindheit. Irgendwie mit 12 habe ich glaube ich angefangen Skaten und kennengelernt haben wir uns durch Skateboarden, ja.
Voll, ja.
Sozusagen.
Ich weiss gar nicht, wenn und wie, aber mir ist plötzlich einfach halt miteinander am Skaten gewesen.
Und wie ist denn die Idee plötzlich nachher einmal aufgekommen, dass ihr aus den alten Skateboards, die ihr auch selber genug gebrochen habt oder genug verhützt habt, irgendetwas Kreatives zu machen?
Also bei mir ist es so gewesen, dass sich die Skateboards einfach mal... Die alten Skateboards habe ich nie vorgeschossen. Die habe ich immer gelagert. Keine Ahnung, das hat einfach irgendeinen emotionalen Wert auch gehabt. Ich habe keine Verwendung für die gehabt, aber ich habe gewusst, die schiesse ich nicht fort. Die tun jetzt einfach mal lagern. Und, eben, dann, glaub, so durchs Skaten, durch ein Gespräch, sind wir, glaub, irgendwie zusammen drauf gekommen, dass wir uns für das,
ja, das ist wie so
interessieren.
Eine, die gegenseitige Interesse hat sich gefunden. Mhm. Also bei mir ist es so gewesen, als ich ausgezogen bin, habe ich von meinen Eltern ein Geschenk bekommen, dass ich zu einem Schreiner gehen kann und uns eine eigene Küche, Stubentisch machen. Und ich habe dann so gefunden, ja, wenn du schon so die Möglichkeit hast und du kannst das selber etwas auswählen, dann überlegst du dir auch etwas. Und so mit dem Skateboard ist das wie so, ja, aus dem Ding kannst du sicher irgendwie einen Tisch machen. Und dann habe ich das mit meinem Vater zusammen, habe ich das gemacht. Klar, der sieht noch ein bisschen anders aus als das, was wir jetzt machen. Und soweit ich weiss, ist nachher, haben wir mit ihm und Maron irgendwann so das Gespräch gehabt, dass wir gerne so einen Tisch machen
wollen. Mhm. Genau, jetzt können wir erinnern. Wir sind, glaube ich, auf dem Weg an einen Skatespot gewesen, im Zug. Und, also bei mir, ich persönlich das erste Mal sehe, dass jemand etwas mit Skateboards macht, so ein Japaner. Mhm. Und der macht, der heisst Haroshi, und der macht Kunst. Richtig. Aus Skateboards. Und dort habe ich das erste Mal so gesehen. Und irgendwie habe ich dann auch gewusst, ich bin eigentlich nicht, also ich habe es sehr geil gefunden, aber ich wusste, ich bin nicht so der Künstler, aber irgendetwas möchte ich auch aus diesen Skateboards machen. Und dann so ein bisschen aus handwerklichem Hintergrund habe ich dann gedacht, man könnte ja funktionelle Sachen machen. Und das habe ich dann mal dir erzählt. Mhm. Und in dieser Zeit, entweder hast du mir schon gehabt, oder bist du gerade dran gewesen, und dann erzählst du mir so, ja, ich habe einen Tisch gemacht aus Skateboards. Und ich so, was? Ah, und dann, ja, und dann sind wir ins Gespräch gekommen.
Und wann habt ihr das erste Mal wirklich zusammen an irgendetwas geschaffen gehabt? Also irgendwie mal überlegt, was könnte man machen, und dann zusammen in der Werkstatt gestanden und einen Tisch oder einen Behälter oder eine Lampe kreiert?
Das ist eine gute Frage.
Ich glaube, zuerst ist es mehr darum gegangen, also wir haben die gleichen Interessen gehabt, dann ist es zuerst mal darum gegangen, könnte man vielleicht zusammen irgendwie einen Ort haben, wo man das Zeug könnte, oder wo man einfach ein bisschen ausdüfteln könnte. Mhm. Aber nicht irgendwie, dass wir zusammen eben irgendwie die Werke gründen.
Okay.
Oder so, einfach, dass man irgendwie sich, ja, dass man vielleicht zusammen einen Ort hat, keine Ahnung, wo man ein bisschen
zum, etwas zum Sachen machen.
Zeug ausprobieren. Und durch das, haben wir, glaube ich, beide gleichzeitig so wie die Begeisterung noch viel mehr gefunden, und dann hat sie es, glaube ich, so reingenommen.
Okay. Von was für einem Zeithorizont reden wir hier? Ist das vor 5 Jahren gewesen, wo ihr das erste Mal zusammen irgendetwas gebastelt habt? Oder?
Ich glaube, kommt jemand her. 14, 15. Mhm. 2014, 2015.
Vielleicht noch einmal für die Hörer. Es ist ja eine visuelle Sache, die ihr echt herstellt. Von dem her ist es auch noch schwierig zu beschreiben. Aber wie würdet ihr das jemandem beschreiben, der es jetzt nicht sieht? Was es dir macht, vielleicht auch wie es es macht?
Ganz simpel, eigentlich. Man nehme alte Skateboards, die eigentlich geschichtete Ahorn-Furnierstücke sind. Wir nehmen die neu verleimen, verpressen und haben dann eine neue Grundlage. Und aus dieser Grundlage machen wir dann neue Möbel, Schalen, Accessoires. Ja. Jetzt mal ganz einfach gesagt.
Ja, also oft ist ja, was ja bei uns meistens der Fall ist, ist, also der Skater fragt oben so, das sind alles Skateboards, weil irgendwie ist so die Assoziation ist da, aber man will sich so sicher sein, und die Leute, die nichts mit dem Skaten zu tun haben, ist nachher so, hä, das sind Skateboards, mhm. Nachher so, ja, weisst, wenn du die Achse wegnimmst, wenn das Grip-Tape wegnimmst, wenn alles abschleifst, dann wird das plötzlich ganz bunt, mhm. Und wenn du es nachher miteinander verknüpfst und nachher wieder aufschnittst, dann wird es noch viel, viel bunter. Mhm.
Genau, mhm. Vor allem, wenn man es anschaut, ich weiss nicht, viel denken vielleicht gerade, also wenn ich alles so erzähle, so, ja, wir machen Tische und Möbel und Sachen aus Skateboards, dann sehe ich dann gerade so, ja, die denken, ja, wir nehmen hier Skateboards und den Tisch beidrasen. Wenn man es dann mal zuerst mal zeigt, was wir machen, dann so, aha, so ist das, so, das sind Skateboards. Mhm. So, weil man sieht es eigentlich gar nicht mehr, eigentlich, ausser man weiss, um was.
So habe ich mir das eben auch zuerst vorgestellt, dass du wie einfach die Fläche von oben oder von unten nimmst und da mehrere Skateboards aneinander tust, aber die machen das Gegenteil, sondern die kippen es eigentlich und nehmen genau, die Längskanten, wo eigentlich dann die Oberfläche gibt, dass das
genau.
Verschiedene Längskanten aneinander dort liegen.
Genau, das ist eigentlich so ein bisschen, nicht nur, aber das ist eigentlich so ein bisschen unsere Grundlage, also das ist eigentlich so unser Grundmaterial und das macht es dann halt auch aus, so von dieser Art.
Vielleicht, bevor wir noch ein bisschen genauer drauf kommen, was ihr macht. Aber ich habe vorhin gesagt, ich komme aus der Skateboard-Szene. Ich bin aufgewachsen zu einer Zeit, wo Tony Hawk mit dem ersten Game rausgekommen ist. Das war, glaube ich, 1999 oder Anfang 2000er. Und da war die Skateboard-Szene sehr, sehr präsent. Ist auch so ein bisschen in einem Mainstream-Modus angekommen. Mit sehr vielen Leuten gesehen. Mit Skateboards rumlaufen. Ich bin einer davon gesehen. Habe das aber nicht lange gemacht. Respektive bei mir rumgelaufen als gefahren. Wir hätten noch Skaters so ein bisschen typisieren können. Also es war irgendwie meistens einer gesehen mit so ein bisschen längeren Haaren, Hosen ein bisschen tiefer rum und hat irgendwie Skatepunk oder Rap gelassen. Wir haben vorher schon darüber geredet im Vorgespräch über Szenen. Für mich ist sie nicht mehr so präsent oder nicht mehr so sichtbar wie auch schon. Die jetzt seit über 10 Jahren am Skaten sind, wie hat sich die Szene verändert? Und was hat sich vor allem verändert in dieser Szene?
Puh.
Also ich glaube, es ist vor allem, was bei der Skate-Szene ist, es ist immer so ein kleines Auf und Ab. Es ist mal ein bisschen mehr Trend, mal ein bisschen weniger Trend. Und mittlerweile ist es wieder mehr am Anziehen. Also, wir haben auch bei uns in Solothurn, auch wenn wir nicht so viele Plätze haben, wo wir können oder sogar dürfen fahren, haben wir jetzt mit dem Atlas Holz wie so einen Treffpunkt, wo plötzlich siehst so, da kommt irgendwie ein Skater plötzlich verloren oder von Biberist oder irgendwo aus Kriegsstätten, wo wir so, wo bist denn du all die Jahre gesehen irgendwie? Und das, was du vorhin gesagt hast, mit so dem klassischen, ja, mir hat dann wie angesehen, dass das ein Skater ist, vielleicht wegen der Frisur oder wegen der Hosen oder so, das ist mittlerweile, ist das viel, viel grösser. Mhm. Also du hast vom Hip-Hopper zum Punker, zum Metalhead, zum, blöd gesagt, Banker, hast du Leute, die skaten. Das ist wirklich so, wie so ein bisschen in allen Schichten drin. Man sieht es vielleicht einfach nicht mehr so spezifisch an. Mhm. Das ist jetzt...
Ja, das hat sich vielleicht schon ein bisschen verändert. So ein bisschen der Lifestyle. Also, ich glaube, wo wir angefangen haben, oder so early 2000s, ist es noch viel mehr so ein bisschen, ja, ich bin jetzt ein Skater. Mhm. Ich lege mich so an und ich habe mir Skater gesagt, aber auch andere haben gesagt, Skater, das ist, also das ist, eben, das kannst du ja auch sagen, das ist irgendwie noch viel mehr, ist noch viel mehr so gewesen, ja.
Wie fest seid ihr in der Szene wirklich verankert drin? Also, ich habe jetzt erst gerade auf eurem Instagram-Account gesehen, dass ihr eine Trophäe gemacht habt für einen Skate-Contest, wo Matthias Holz stattgefunden hat. Seid ihr selber auch im Contest fahren? Oder sonst im Austausch mit anderen in der Schweiz? Oder seid ihr wirklich einfach für euch am Fahren und aus Spass an der Sache?
Also, die Trophäe ist in Bern. Also,
ah, Bern. Ah, okay.
Der Contest sozusagen, also, es war nicht wirklich ein Contest gewesen. Es war mehr eine Release-Party für ein Berner Skate-Magazin. Und ja, das war in Bern gewesen. Und ja, wie fest sind wir verwurzelt? Also, ich würde sagen, ich bin auch in Solothurn sehr verwurzelt. Skate auch viel in Solothurn und habe auch bis jetzt immer so können sagen, so, wer das Skate und also, gewiss so, ah, das läuft, das läuft. Und jetzt dort werke ich noch ein bisschen mehr mit Bern.
Okay.
Vor allem, ich weiss nicht, wie es bei.
Ja, mal bei mir ist es gleich. Also, man ist vor allem halt eher mit den lokalen Leuten unterwegs. Jetzt beim Skaten selber. Was halt jetzt eben, wie der Aaron schon gesagt hat, was die Werke vor allem geöffnet hat, ist so der Kontakt zu den anderen Leuten. Aber jetzt wie auch mit Bern. Also, der Magazine Release von den AJVT, das ist wie so ein Schweizer Magazine von Skater und das kommt, glaube ich, zweimal im Jahr oder so. Und das kannst du auch immer gratis mitnehmen in den Skate-Shops oder wo du schon auch gerade in die Hände bekommst. Und es ist auch etwas mega Kreatives. Mhm. So, also die Fotografie ist eh etwas mega Präsenz in der Skate-Szene. Und das zeigt auch noch einmal so einen extrem kreativen Aspekt, den viele Leute, glaube ich, nicht unbedingt erwarten vom Skateboard fahren.
Aber Contests selber fahren dir weniger?
Ich gar nicht.
Nein, nicht unbedingt. Also jetzt du am letzten, wo ich in Bern war, das war ein Best Trick gesehen, an einem Picknick-Table. Und das Teil ist einfach, also ich bin eh noch verletzt, aber das Teil ist,
das ist höch gewesen.
Das ist mega höch.
Ja, da ketzerisch fragen, aus mangelndem Talent oder aus fehlendem Interesse fahren da keine Contests.
Nein, ich
glaube, es ist auch der Ehrgeiz. Ich hätte das nie wirklich wollen, wenn ich das hätte wollen. Also, nein, ich sage jetzt schon, je nachdem, aus mangelndem Talent, vielleicht ja. Aber eigentlich auch, weil das für mich nicht das Ziel ist, also Contests zu fahren. Es hat für mich andere.
Aber das ist mehr der Lebensstil, als aus Sport anzuschauen und dort auch ehrgeizig immer weiter wollen kommen.
Ja, bei mir jetzt. Ja.
Vor allem beim Contest ist, also was beim Contest eigentlich, finde ich, was dort wirklich cool ist, ist halt, dass die Leute so zusammenkommen. Mhm. Und du siehst halt nachher einfach die Leute, die dir skaten, und so findest so, wow, die fahren huere gut, ist huere geil. Und wenn ich nachher selber mitfahren müsste, jetzt geht meine Beine würden schlottern, ich könnte auch kaum noch kommen. Ich weiss, dass ich nicht müsste nervös sein, weil ich mein Niveau gut einschätzen kann. Auch schon immer in dem, dass ich weiss, dass ich nicht oben auffahren kann. Aber ich glaube, meine Beine würden trotzdem, ich würde, glaube ich, zusammenbrechen vor Nervosität. Ja. Und das ist geil, wenn du herkommst und du kannst den Leuten zuschauen, wie die das Zeug voneinander nehmen und so. Ja. Das ist nachher, und mit der Szene zusammen sein. Eben so jetzt zu Bern, das ist sehr gut. Ja.
Ja. Eben, dort hat es jetzt auch eben Best Trick Contest gegeben. Aber das ist alles in einem ziemlich freundschaftlichen Rahmen passiert. Da hat niemand jetzt ums Verrecken gewinnen. Es ist echt darum gegangen, da ist der Picknick-Table, man skatet einfach normal und am Schluss entscheidet einfach, entscheidet nicht die Gruppe so, ja, das ist der geilste Trick gewesen. Okay. Und ja.
Okay, um wieder zurückzukommen auf die Werke, euer Hauptrohstoff, wie wir eingangs erwähnt haben, sind Skateboards, kaputte Bretter oder zumindest nicht gebrauchte Bretter. Von wem bekommt ihr all die Bretter und in welchem Zustand müssen die Bretter sein, dass ihr mit denen irgendwie überhaupt etwas anfangen könnt?
Bretter bekommen wir hauptsächlich von Skateszenen. Von uns selber natürlich auch, aber das reicht natürlich niemals. Und auch von Skate-Shops. Eigentlich, ja. Bern, Zürich.
Also, die haben einfach mal angefragt, ob sie kaputte Decks haben oder bekommen. Oder, also, wie läuft das? Weil, gehe ich aufs Skateboard, wenn ich das Deck kaputt habe, gebe ich das im Shop ab und kaufe mir ein neues? Oder,
Ja, das ist dann eben ein das mit der Verwurzelung in der Skate-Szene. Es ist jetzt nicht so, dass, die Skaters dir anrufen oder so sagen, ja, Decks und so. Das hat eben auch mit dem zu tun, dass man irgendwie ein bisschen die Szene kennt und dann so auch an die Decks kommt und dann auch in den Skate-Shops, dass halt vorbeigehst und das musst du halt recht auch pflegen. So.
Ja. Wie viele Decks braucht ihr denn für, ich sage jetzt mal, einen Tisch, den man auf eurem Instagram-Account da sieht oder auf eurer Homepage, für so einen Tisch zu produzieren?
Das ist ganz unterschiedlich. Es geht von 15 bis 100. Hm. Also, je nachdem, wie dass man das genau macht, ob dort noch anderes Holz mit eingemischt ist, oder ob es ein gelegtes Furnier ist, ist das immer unterschiedlich. Hm. Und vor allem die Länge ist entscheidend.
Also, die Länge im Sinn von, ist besser, wenn ich dir ein Longboard bringe, oder wird das aus Skater-Kodex gar nicht erst angelegt?
Nee, das ist Angst für Arbeit.
Life is too short
für ein Longboard. Genau. Nein, schon nur Skateboards. Und, also dort sind wir zum Teil, haben wir auch schon Decks, die wir praktisch nicht brauchen können, wenn dann irgendwie Carbonschichten drunter kommen. Das ist der Hass für die Bandsage. Da kannst das Blatt gerade schmeissen, die kommen gerade direkt. Ja, dort im Ecke siehst du die Carbonbretter, die kommen ganz weit
in die Ecke hin. Okay. Aber es ist noch nicht abgeschlossen.
Also ist noch nicht abgeschlossen. Vielleicht findet man noch etwas, wo man draus
kann. Ja, ganz sicher.
Aber von der, also ja, zum mal so ein Bild bekommen, jetzt irgendwie für einen grössten Tisch, den wir gemacht haben, bis jetzt 2,80 Meter, oder?
Ja.
2,50 Meter, 2,80 Meter, haben wir rund 110 Bretter gebraucht. Mhm.
Was habt ihr das Gefühl, wenn ihr mit den Werken produktiver werdet und wirklich in einen Prozess hineinkommt oder viel produzieren, werdet ihr die Ressourcen immer noch können auftreiben? Habt ihr schon irgendwie etwas überlegt oder angedenkt sogar, wie man an die Bretter herkommen könnte? Weil das ist ja eben, das ist ein bisschen euer Nachteil, sage ich mal. Das Gleiche, was für euch eigentlich spricht, dass es eben aus Skateboards ist, wird auch ein bisschen zum Nachteil, dass es halt begrenzte Ressourcen ist. Oder zumindest schwieriger zum Finger als irgendwie ein Nussbaumholz.
Ja, klar. Ich sage, es hat so viele Decks, und wir werden, glaube ich, dort kein Problem bekommen. Aber, kannst vielleicht du noch schnell erzählen vom Recycling-Projekt mit Boxen, die man in den Skate-Shops zum Beispiel beibringen, dass man so ein Konzept, zum an Bretter zu kommen.
Was ich bis jetzt aber so ein bisschen vorgenommen habe, ist, dass wenn Leute Bretter in die Jobs bringen, dann nehmen sie das und dann kommt das einfach immer stapeln irgendwie. Und vielleicht geht es dann mal irgendwo in ein anderes Lager und ja, vielleicht wird es dann halt irgendwann mal in eine Mode geschossen oder so. Und wir haben jetzt so Kistchen gemacht aus Skateboards und bringen die in den Skate-Shop und dann können die Leute nachher ihre alten Bretter dort ins Kistchen stellen.
Okay.
Und dann gehen wir nachher oben das Kistchen abholen. Und ich finde das auch etwas mega Schönes, wenn du eben so direkt mit den Shops in Kontakt bist und dort auch immer wieder ein bisschen vorbeigehst. Weil es sind einfach, das sind coole Leute, das sind coole Shops und es ist so wirklich so, dass das Flair immer mal wieder so ein bisschen zu spüren, das ist etwas mega Gutes.
Ich habe das eingangs erwähnt, du Aaron, du bist Maler gewesen, oder gelernter Maler immer noch. Du, David, machst Produktdesign, sicher beides Fähigkeiten, die ihr schon brauchen jetzt in diesem Projekt von den Werken. Aber gleichzeitig kenne ich Schreiner und kenne Möbelschreiner. Ich habe gelesen gehabt, ich mache ganz, ganz viel Learning by Doing und hätte jetzt auch echt die Zeit, die ihr jetzt gehabt habt, von der ersten Idee bis jetzt, eigentlich auch genutzt, um gewisse Verfahren auszutesten und zu schauen, wie muss man die Bretter überhaupt zusammenreimen. Könnt ihr das vielleicht benennen? Was ist das Grösste, was ihr gelernt habt in dieser Zeit? Also etwas, was ihr vorher komplett nicht hätte können und was jetzt für euch einfach easy peasy ist? Um mal so einen 90er-Jahr-Begriff zu brauchen.
Genaues Arbeiten und Teststücke machen. Nicht einfach drauf los. Nicht einfach drauf los arbeiten und einfach mal durchsagen. Du kannst dich schnell mal irgendwie verschneiden. Mm. Einfach immer mal ein Teststück machen und dann, boah, es ist schwierig. Also man lernt wirklich so viel irgendwie, also gesamthaft über das Holzhandwerk, über Maschinen und dann irgendwie, es ist über Sachen, wenn irgendwie bist irgendetwas am Suchen, irgendein Teil, das du brauchst, aber du weisst nicht, dass es gibt, und dann gehst du mal recherchieren, und dann findest du irgendwie etwas, und auf diesem Weg hast du dann wieder wie etwas Neues gelernt. Mhm. Oder wie jetzt die Maschine musst bedienen, oder was sind gute Maschinen, so die ganze Maschinenkenntnis, auf was schaue ich, wenn ich eine neue Maschine anschaffen will, also,
Wo holen Sie mich denn die Erkenntnis, oder?
Ja, also einerseits natürlich viel im Netz, wobei eben schon immer so ein Infoüberfluss und hankerum halt bei Kollegen, wo jetzt eben, wenn Metallbauer sind, wo Schreiner sind, und dort gehen wir nachher auch bald zu der Schreinerei frei in Deitigen, und die haben eine riesen Breitbandschleife, und dann können wir das durch die Schleife lassen, und dort haben wir nachher zum Teil aber auch so, hey, wir müssen irgendwie das machen, wie würdest du das machen? Oder wir haben die Maschine nicht, können wir mal die Maschine auslehnen? Und dort bekommst du auch mega viel mit über die Nutzen. Also wirklich durchs Reden.
Okay. Mit den Leuten. Und das Tausch ist ja, genau, unwichtig.
Vor allem ist ja, die Leute haben ja nachher auch meistens so die extreme Praxiserfahrung, wo sie nachher wie, wenn du nachher sagst, ich habe eben gedacht, wir könnten auch so, dass die Person nachher sagt, so, ja, nein, das funktioniert nicht aus dem und dem Grund. Mhm. Und dann weisst du, das ist wahrscheinlich schon probiert worden. Also muss ich mir die Mühe nicht noch extra machen, dass ich das probiere. Ausser du findest, mal, das bringe ich her.
Okay. Was war so die Erfahrung, die ihr bis jetzt gemacht habt, wenn ihr auf Leute zugeht und die um Rat oder Hilfe gefragt habt?
Ja, eigentlich. Und wir sind eigentlich ziemlich immer positiv. Vor allem kommt man gerade auch schnell ins Gespräch, wenn man dann sagt, was man macht. Wenn man sagt, man schafft, man macht Möbel aus Skateboards, dann wird meistens gerade nachher gefragt, so, ah, so und so, ah, okay. Und dann kommt man eh schon ins Gespräch und ja, dann eigentlich meistens positiv.
Ja. Also was mich jetzt noch würde interessieren, ist, an was seid ihr, oder mit was seid ihr momentan beschäftigt? Das sind so eure aktuellen Projekte, vielleicht auch eure aktuellen Produkte, die ihr am Machen seid. Und was sind so die nächsten Projekte oder die nächsten Ziele, die ihr habt?
Momentan haben wir gerade einen Tisch fertig gemacht und ein Side-Table, also so kundenspezifische Aufträge, und sind jetzt dran, noch den Online-Shop aufzubauen, wo er in der kleineren Produkte wie Schalen, Lampen, Flaschenöffner und Accessoires, wo wir die dann dort vertreiben. Ja.
Was bei uns vor allem auch viel läuft, ist, dass ist halt nachher auch mit dem Geschäft selber verbunden, dass sich halt der Aufwand, irgendwo muss sich ja irgendwie der Aufwand immer so ein bisschen rechnen. Mhm. Oder auch wenn du das gern machst und das deine Leidenschaft ist, irgendetwas willst du ja am Ende vom Tag trotzdem essen. Und da gilt es halt auch nicht einfach nur etwas Schönes oder etwas Cooles zu machen, sondern halt auch wie herauszufinden, okay, wie komme ich jetzt möglichst effizient zum Ziel? Wie muss ich genau vorgehen? Wie muss ich die Schnitte ansetzen? Wie lang dauert der Prozess bis zum Rohmaterial und das ganze Zeug?
Genau, nicht, dass wir ein wunderschönes Möbel machen können, aber für das irgendwie ein halbes Jahr blöd gesagt haben, braucht. Das ist wie auch noch der interessante Aspekt, dass man das wie halt auch noch einbringt. So, wie können wir etwas machen, das er auch verhält, das zeitlich drinnen liegt? Nicht, dass man irgendwie da irgendetwas am Figurätle ist, blöd gesagt, und ja, man merkt, das wäre real gar nicht verkaufbar, weil es so viel Aufwand braucht. Ja.
Wir haben das auch im Vorgespräch kurz besprochen gehabt. Momentan eben, die haben extrem viel Energie investiert in das Austesten, ein bisschen zu wissen, wie können wir überhaupt produzieren, eben auch in den Prozessen, den du vorher gesagt hast. Die sind momentan noch nicht extrem am Markt präsent, eben momentan stecken da mehr drin, als ihr auch rausnehmen könnt. Was sind dort so? Was ist eure Vision, wo weiter hergehen mit dem Projekt Werke Nummer 8?
Ja, das ist eine gute Frage. Nein, ich glaube, wir definieren uns nachher schlussendlich schon mehr über das Individuelle machen. Also klar ist eben das interessant, dass wenn du etwas machst, Abläufe kannst optimieren, dass du wie so ein bisschen zu einem schnellen oder zu einem gut laufenden Produkt kommst. Aber das, was uns am meisten Spass und Freude macht, das sind wirklich so die Projekte, die einzelnen Projekte, die immer wieder so ein bisschen herausfordern. Oder eben auch wieder irgendein Pokal für einen Contest für die Community, wo der halt auch viel Retour gibt. Irgendwie. Und alles andere ist so ein bisschen Überlebens, muss einfach gelangen zum Leben. Also ich glaube, höher raus wollen wir nicht. Wir wollen einfach die Kreativität ausleben, wir wollen das machen, was wir gerne machen und hoffen, dass es funktioniert. Ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen rausfinden, auch mit dem Markt, wie wir dort rausgehen, eben auch gerade wegen dem Zielpublikum, weil das immer sehr unterschiedlich ist, auch gerade von unserer Szene her. Aber das kommt durchs Machen. Also ich glaube, das tut sich so langsam ein bisschen rauskristallisieren. Habe ich das Gefühl.
Ja. Also das Ziel ist schon ganz klar. Also wenn ich von mir rede, denke ich rede auch von uns beiden, dass wir wirklich auch davon können leben und dann gehört es dazu, dass man businessmässig denkt. Und an dem sind wir jetzt eigentlich auch dran. Und es ist auf eine Art auch mega interessant, eigentlich. Aber das ist, mein persönliches Ziel ist schon, dass was ich mir hier jetzt aufgebaut habe, dass ich von dem kann leben kann. Und dass ich kann sagen, ich bin mein eigener Chef, wir sind zweimal Unternehmen und das, was wir machen, von dem können wir leben.
Hättet ihr mich schon überlegt, weißt du, vielleicht, sag jetzt mal, vielleicht ist es ja nicht jetzt eure Stärke, Business-Seite, sondern die Idee von der kreativen Seite, dort irgendwie Unterstützung zu holen. Also nicht, dass ihr jetzt eine dritte Person ins Boot holt, aber irgendwie, weiss nicht, vielleicht habt ihr im Umfeld Leute, die noch helfen können, oder es gibt da irgendwie Institutionen, die noch da dabei helfen können. Habt ihr das mal diskutiert, oder seid ihr momentan wirklich immer noch so ein bisschen in dem kreativen und Prozess finden vom Gesamten?
Ja, wir sind ja offen. Also ich bin jetzt auf jeden Fall offen für das. Also ich finde auch immer, auch gerade eben, wenn du jetzt so marketingtechnisch oder so siehst, hast du vielleicht so eine kleine gewisse Erfahrung. Aber ich sage immer, wenn du jemanden hast, der einen Beruf beherrscht, wie so, also der gibt dem, wenn du schon kannst, die freie Hand, weil der weiss ja nachher, was er macht. Das ist so ein bisschen meins. Eben jetzt auch mit den Metallsachen, die wir machen, gehen wir hier nicht irgendwie gross rumfiguriert, sondern wir gehen zum Metallbauer, weil der Metallbauer, der weiss, wie es läuft und weiss, was er machen muss.
Ja, und jetzt so Marketing oder Business technisch ist, glaube ich, schon seit diesem Jahr jetzt läuft das jetzt, wo wir uns eigentlich so ein bisschen Beratung reinholen. Sei es auch mit welcher Form von Betrieb, dass wir weiss, so von wegen eben GmbH oder Kollektivgesellschaft, so, da haben wir uns jetzt schon informiert und da stecken wir jetzt eigentlich voll drin. Also mit dem Ganzen eben mit Buchhaltung, mit Budget, zum Beispiel jetzt bei Buchhaltung, das ist jetzt meine Mutter, die uns dort sehr unterstützt und auch sehr motiviert ist, das auch zu feiern. Das ist für uns natürlich Erleichterung,
ja, klar. Wo habt ihr mich denn informiert über eben, zum Beispiel die Unternehmensform? Einfach auch wieder im Internet geschaut gehabt, oder?
Ja, also einerseits, also ich kenne es noch ein bisschen von der Schule, ein Stück weit. Und nachher halt im Internet.
Ja, es geht vom Gründungszentrum Solothurn, heisst, glaube ich, GZS. Ja. Dort, das ist recht cool gesehen, uns mal so aufzeigt, so, was es alles für Formen gibt und was für uns gut wäre.
Vielleicht für andere, die in der gleichen Situation stecken wie dir. Das Gründungszentrum, das kannst du wie ansprechen und dann kannst du in Beratung gehen? Oder wie funktioniert das dort?
Genau, du läutest an, schreibst ein Mail und sie sind eigentlich ziemlich offen, hat es mir gedacht, für Start-ups und neue Betriebe. Und Und ja, dann wirst du zu einem Erstgespräch eingeladen, okay, und er nimmt das dann seinen Lauf, ja.
Habt ihr da schon eine Tendenz, wo es her gehen sollte, auch vielleicht einen Zeitraum her, wenn als ihr mal wollt, eine Organisation gründen in dem Sinn? Habt ihr da schon irgendwie eine Richtung, oder seid ihr noch am Anfang von diesem Prozess?
Nicht ganz am Anfang, glaub's, aber sagen wir sicher noch nicht am Ziel, aber tendenziell haben wir uns zuerst, glaub, für eine GmbH interessiert, wo wir jetzt eher denken, wir sind noch zu klein und tendieren Richtung Kollektivgesellschaft. Einfach rein Umsatz.
Aber Startkapital, wo
die Maschine geben, oder? Ja, genau, macht es wie mehr Sinn. Ja. Und eine GmbH wäre wie noch gerade ein Tick zu gross. Ja. Und eben, musst du dann auch immer abschätzen, so was macht überhaupt Sinn.
Was hat dich denn bisher davon abgehalten, eben in eine Unternehmensorganisation zu gründen? Oder auch schon, was hat mich davon abgehalten, bis jetzt noch mehr Gas zu geben, um das Marketing zu pushen? Also, wie ich spüre, da wollt ihr gleich auch einen Schritt weiter gehen.
Unbedingt.
Wieso hat man es vorher noch nicht gemacht?
Ja, es ist ja einerseits eben das Ausprobieren, das Lernen können, schon mal vom Material. Das ist halt extrem aufwendig gewesen. Und andererseits ist halt unser Interesse, liegt halt schon mehr auf dem Machen und auf dem Skate. Also, wir könnten auch, anstatt dass wir am Mittwoch oben nach dem Arbeiten über Skaten, könnten wir auch irgendein Buch lesen über Business und Marketing.
Ja, es liegt, glaube ich, noch eine bei mir. Ich glaube, einfach mal geben.
Aber du gehst halt nachher gleich lieber aufs Brett. Es ist wie so, ja, das ist wieder das Gleiche. Dort wäre ich viel lieber jemand, wo wenn jemand kommt und fängt so, hey, darf ich auch mitmachen und so, und ich mache das, und wäre ich offen dafür, um zu sagen, so, ja, du das machst und du machst das gern.
Go for it.
Ja. Okay. Ja, und aber das ist jetzt nicht so, dass wir uns wirklich wie dagegen, also, wir wehren uns jetzt nicht, wir haben jetzt wirklich auch gemerkt, dass es auch interessant ist, und man lernt auch dort wie wieder viel. Also, es ist nicht so, dass wir
einfach,
ja, man merkt ja, zum Beispiel, ich komme wieder auf das, ist sicher nicht nur das, aber auf dem Instagram-Profil, also wie man eure Produkte ein bisschen in Szene setzt und wie man interagiert mit Zielgruppen und so, also das beherrscht ihr ja sehr gut, oder?
Ja, David ist ja ein guter Fotograf.
Das muss ich wirklich sagen.
Auch noch.
Der Auftritt ist wirklich, sieht sehr professionell aus und macht Lust auf die Produkte, oder? Jetzt ist einfach die Frage, wie kommt man auf den nächsten Step, oder?
Genau. Ja. Das ist wie jetzt, das wird jetzt das Jahr, ist so das Thema auch. Nebst dem Produzieren und Experimentieren.
Vielleicht mal ganz allgemein, wie findet man euch, wie kommt man zu einem Möbel oder zu einer Lampe von euch?
Ja, entweder du musst uns über Instagram anschreiben oder du gehst über die Website berchi.com. Ja. Oder du kommst irgendwie an einem Mittwoch oben mal ins Attis Hals, in die Kläranlage, skaten oder halt einfach schauen und fragst mal nach dem Aaron und dem David.
Okay.
Da hat er schon irgendjemand
gehabt. Genau. Aber es ist ja so, dass Tische oder auch die grösseren Möbelstücke, die machen ihr vor allem auf Kundenwunsch, die sind customized.
Ja. Genau.
Das ist nicht das, ich sage jetzt mal, Standardprodukt, die A4 zum Schlusszeichen, wie zum Beispiel die Lampen, die ein bisschen Leute auf Lager produzieren.
Genau, das läuft auf Massfert, also das auf Anfrage, und das ist meistens, bis jetzt ist das über unsere Homepage passiert.
Genau. Jetzt habe ich, glaube ich, in der Solothurn-Zeitung etwas sehr, sehr Spannendes gelesen, was du vorher auch schon erwähnt hast. Zielgruppen, erstaunlicherweise, sind nicht Skater oder skate-affine Leute, sondern, sagen wir mal, die breite Masse. Also, es kann von allem, von aller Richtung her, könnte jemand, oder hat jemand schon mal einen Tisch oder eine Lampe oder was auch immer bei euch bestellt. Ist das etwas gewesen, was dir erwartet hat von Anfang an, dass eben nicht nur die Skater könnten spitz sein auf eure Produkte, und hat das irgendetwas geändert bei euch, dass es eben nicht Skater sind, die unbedingt euer Produkt kaufen?
Also, gewusst haben wir es, glaube ich, weil es sieht einfach gut aus, das dürfen wir, glaube ich, so sagen, und andererseits, wir haben uns viel mit dem auseinandergesetzt, so, wo kommen die Leute her und was machen die, und eben, die Frage ist teilweise auch gekommen bei den Kunden so, ja, wir haben nichts mit Skaten zu tun. Ist das überhaupt in Ordnung und so? Und ich finde mehr, für mich dort vor allem der schöne Aspekt ist, wie schön ist ja, dass die Leute aus dieser Sektion, wie sagen, ich komme nicht aus dem Skaten, ich kann eigentlich auch nicht viel damit anfangen, wenn ich es sehe, finde ich es cool. Aber dass durch uns nachher, wie plötzlich so ein Interesse zum Skaten kann entstehen, auch in anderen Gruppen, finde ich etwas mega cool. So, ich finde, Skaten wird mittlerweile mehr geschätzt, kann man jetzt vielleicht sagen, aber weil man halt früher immer das Klischee hatte von diesen Hip-Hop-Punkern, die da Radau machen, irgendwie. Und plötzlich sieht man, hey, es sind alles mega kreative, coole, offene Leute, wo dir extrem viel geben können. Und von dem her, wenn wir etwas von unserer Skate-Kultur in eine andere Gruppe können reingeben können, machen wir das durch unser Produkt sehr, sehr gerne.
Hat er aber auch schon irgendwie gemerkt, dass eben dass du gemerkt hast, dass sie nicht einmal unbedingt skaten, was unser Produkt wollen, dass eine Idee ist gekommen, ja, das wäre jetzt noch das Produkt, das denen könnte gefallen, oder vielleicht vorher gar nicht überlegt hat, wo du denkst, wir machen jetzt irgendetwas für Skaters oder mit Skateboard.
Schwierig zu sagen. Also man tut schon, man befasst sich ja erst auch so ein bisschen mit Design und dann durch das, dass man merkt, dass eben nicht nur Skaters so Tische kaufen oder Möbel, siehst du dann irgendwie.
Also ich glaube, die Leute, die es kaufen, habe ich zumindest das Gefühl, haben auf uns nicht einen grossen Einfluss, weil wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus, dass jeder, der das hört, jeder hat einen Tisch oder ein Tischli oder einen Stuhl oder ein Regal daheim. Und das ist ja so allgegenwärtig in jedem Leben. Und von dem her ist es, glaube ich, mehr, wenn du vielleicht einen Tisch einmal herbringst, dass du vielleicht etwas siehst, wo dich vielleicht irgendwie so gerade hittet und findest so, wow, jetzt habe ich gerade eine Idee. Aber das hat nachher nicht spezifisch damit zu tun, dass das jetzt von dieser Kundengruppe irgendwie kommt oder so. Das ist einfach allgemein. Also du kannst durch die Strasse laufen, du siehst einen Kandelaber und findest so, hey, Kandelaber sind super coole Dinger. Irgendwie könnte man doch irgendetwas so Formähnliches machen oder das kann von überall herkommen.
Und wenn man Tische so sieht, ist ja das eher eine zeitintensive Sache, so einen Tisch herzustellen. Wenn jetzt jemand so ein Projekt von euch umgesetzt wird, mit was für einer Frist muss man da rechnen? Gehen wir mal raus, ich will einen Stubentisch haben. Seid ihr da ready, können Kundenaufträge anzunehmen und mit denen mehr oder weniger anfangen? Oder braucht es schon irgendwie eine Vorlaufzeit, weil ihr noch andere Projekte habt in der Pipeline?
Ja, wir haben immer ein Projekt in der Pipeline, aber wir die Kundenaufträge eigentlich schon priorisieren. Also wenn eine Anfrage kommt, dann wird die eigentlich auch sofort bearbeitet. Und wir haben ja das Material und die Kapazität dazu. Genau.
Dann kommen wir eigentlich fast zur letzten Frage noch. Im Geschäftsumfeld schaut man ja oft, was machen Mitbewerber. Wenn man irgendwie mit etwas Neuem kommt, schaut man, was gibt es eventuell schon Ähnliches. Ich habe nichts gefunden, aber vielleicht wisst ihr das. Gibt es international gesehen auch, gibt es jemanden schon, wo Möbel in so einem Verfahren herstellt aus Skateboard?
Gibt es, ja.
Ja, das gibt es. Also es gibt auf eine Art so eine kleine Community eigentlich. Also es ist sehr verteilt, muss man sagen. Es gibt zum Beispiel aus Kanada, es gibt aus den Staaten, aber du hast nachher den Künstler in Japan. Ich habe selber auch noch Kontakt zu jemandem in Japan, der so ein bisschen Alltagsgegenstände macht. Frankreich habe ich, glaube ich, auch schon mal jemanden gesehen, Holland.
Genau, man muss, glaube ich, immer noch unterscheiden. Es gibt, glaube ich, wenige, die das wirklich, jetzt wirklich schon beruflich machen. Und dann gibt es dann viele, die einfach sonst so ein bisschen unter Holzhandwerk, hobbymässig ein bisschen Zeug ausprobieren, aber dort siehst du dann, wie alle der Unterschied. Es gibt einzelne und die stechen gerade raus, wo, würde jetzt mal sagen, so wie wir jetzt wirklich schon Tische machen und das dann wirklich Designerstück und Unikat rausbringen. Aber die könntest du jetzt auch wirklich noch vor Hang abzählen. Ja, also das sind wirklich
nicht. In der Schweiz seid ihr aber.
Aber in der Schweiz bis jetzt, also ich hätte niemand gesehen, sind wir die einzigen, In dem Stil.
Also in dieser Form.
In dieser Form,
ich kenne jemanden aus Aarau, der sich auch damit beschäftigt. Mhm. Aber er macht nicht ganz so viele Sachen. Er macht auch eher kleinere Sachen oder sehr spezifische Sachen. Und bei uns ist halt wirklich, ich glaube, es ist das, dass wir uns von Anfang an wie so in den Kopf gesehen haben, wir machen einen Tisch, der einfach so das ultra grosse Format hat, hast du halt wie etwas aufgebürgert, wo halt so viel hast lernen können, dass du es nachher so gut hast können abbrechen, dass du halt nachher mit kleineren Sachen auch extrem gut kannst arbeiten.
Ja, und halt auch durch das, dass wir das Zweite sind, können wir natürlich auch so die grossen Projekte machen und es braucht, man hat immer gegenseitig Input voneinander und so haben wir es eben auch wie Stand bekommen, dass wir wirklich einen hochwertigen Tisch so können produzieren und viele, die das vielleicht gerade so cool finden, ja, man kann es halt nicht einfach gerade machen, es braucht wirklich Research, man ist wirklich am Ausprobieren. Ja, das ist eigentlich schon so ein bisschen der Stolz, nachher so. Wo er selbst vielleicht auch ein Schreiner sagt, so, ah ja, ich bin zwar Schreiner, aber das habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Also wir haben uns so ein bisschen unsere spezifischen Techniken wie angeeignet, so ein bisschen, um das zu herstellen.
Genau. Und da nicht gerade einfach so schnell kannst kopieren, oder? Wo
Nein.
Man wieder auf der Wirtschaftsseite ein sehr wichtiger Faktor ist, oder?
Ja, und also weißt
du, also klar kannst du es kopieren, ja, aber ja. Du musst das Know-how zuerst aufbauen, du kannst jetzt nicht, ich kann jetzt nicht heute sagen,
genau.
Weißt du, sie kleben einfach ein paar Teile zusammen.
Ja. Genau, das ist...
Und ich muss eben andererseits, muss ich auch sagen, ich finde, also wir haben jetzt zum Beispiel eben unsere Bretter, haben wir vor allem aus dem Grossraum Solothurn, vereinzelt in Bern, vereinzelt in Zürich und ich meine, das sind ja nicht die einzigen drei Kantone in der Schweiz, geschweige denn Schweiz ist nicht das einzige Land auf der Welt und skated wird in Russland, wird in China, Japan, USA, überall. Und überall gibt es kaputte und nicht gefahrene Bretter. Und
extrem viel. Das ist mir erst jetzt bewusst geworden. Ja. Ja klar, wenn man so an Umweltsachen denkt, dann denken wir nicht an Skateboards. Und klar ist es auch ein kleiner Teil. Aber wenn du es einfach nicht mal vor dir hast und du mal einen Monat lang bist, gehst Decks, Bretter zusammensammeln, dann siehst du nicht so, okay, das ist dann gleich noch viel Holz, das hier vorgeschossen wird. So.
Und von dem her finde ich eben auch, also, ja, Leute sollen das machen. Also, das Material ist da, es wäre schade, wenn man es wegschießt. Mhm. Und wir wollen ja jetzt auch nicht, unser Ziel ist auch nicht, dass wir hier irgendwie der oberste Marktleader sind, der hier nachher irgendwie irgendetwas anbietet, sondern es geht immer noch darum, dass wir kreative Leute sind, die gerne skaten und auch gerne im Beruf mit dem Skaten irgendwie zu tun haben. Und das ist so das.
Es wird immer ein Kunsthandwerk bleiben. Das ist alles schön. Ich habe keine Angst, dass jetzt irgendjemand kommt und das näher in die Stangen produziert und jetzt irgendwie da kann 200 Tische im Monat produzieren. Das ist so nicht möglich, auch wenn es wirklich so machen willst, wie wir es machen. Das ist eigentlich noch... Das finde ich eigentlich noch cool.
Mhm.
Also es braucht schon noch ein bisschen
etwas. Mhm. Vielleicht noch abschließend, bevor wir zu den letzten vier Fragen kommen. Wie viel Decks tust du aus Skater etwa so zerschrotten pro Saison? Damit man sich da etwas darunter vorstellen kann.
Ja, das ist sehr
unterschiedlich. Ich bin der Nicht-Sportbreaker.
Okay.
Ich fahre mies bis ich vielleicht mal kein Teil mehr habe und mich einfach so aufregen, dass ich fast keine Oli mehr machen kann.
Okay.
Und irgendwie das Holz schon mehr stimmt, dann wechsle ich mich. Aber
David ist mir der, der sich an den Boden schlägt. Und
ja, also wenn gar nichts mehr geht, dann... Nein, mittlerweile leidet das Brett eben nicht mehr, weil ich weiss, so, lieber ganz, dann kann ich noch mehr draus machen. Aber es ist dann schon eher so in die Ecke schiessen und einfach so finden, so jetzt... Jetzt habe ich es gesehen.
Aber kaufst du mehrere Decks pro Saison, sage ich jetzt
mal. Ich liebe ein Skateboard kaufen.
Okay.
Also ich bin nicht unbedingt der Materialist. Also klar, wo ich auch gerne Sachen habe, aber wenn du zu mir heim würdest kommen und du mir fragst, was hast du, dann würde ich mein Materiallager zeigen, wo einfach jenseits viel Papier und Skateboards und Metallteile und Elektroteile im Regal liegen. Und vor allem das Beste oder etwas am Coolsten ist, wenn du in einen Skate-Shop reingehst, du gehst Skatebretter holen, kaputte, und dann stört dich eine Riesenwand mit all diesen Skateboards, und du kannst die Skateboards durchschauen, und findest einfach so, geiler Shape, geile Graphic. Mhm. Und das ist nachher so, yes.
Das ist ein gängeli Himmel.
Ja, schon ein
bisschen, ja. Das ist dann, glaube ich, auch eben sehr individuell. Ich glaube, ich brauche vielleicht auch ein, zwei Monate ein neues Deck.
Aber gleich in diesem Rhythmus, okay?
Ja, der gleich. So im Winter weniger.
Ich als Skater damals habe ich auch 3 Jahre gehabt, oder?
Der würde jetzt so als Witz sagen, dass ja, dann bist du einfach zu wenig gefahren.
Ja, vielleicht Abdruck vom Gepäckträger oder so.
Nein, und dann gibt's Kollegen, die einfach die können ein neues Deck drauf tun, machen Trick und dann brechen sie es. Also nicht, weil sie hässlich sind, sondern weil sie einfach. Es lässt einfach gehen.
Je nachdem, du einen aggressiven Fahrstil hast.
Ja, eben, das ist nett.
Noch etwas ausmachen. Sehr cool. Wir sind fast am Schluss. Ich habe noch 4 Fragen vorbereitet. Und das sind sogenannte Turbo-Fragen, die ich froh wäre, wenn ihr die so schnell und so kurz wie möglich könnten beantworten. Wie wir das jetzt dritte Höhe oder respektive die jetzt zweite Höhe machen, das sehen wir dann gerade. Aber gebt einfach rein. Seid ihr ready?
Ja.
Was ist euer Lieblingsort zum Entspannen nach einem Arbeitstag?
Artisholz. Also zum Skaten im Artisholz.
Ja.
Was habt ihr zuletzt gelesen, gehört oder gesehen, wo ihr den Hörern könntet empfehlen?
Zeitverbrechen, Podcast. True Crime, super.
Wer oder was hat euch zuletzt so richtig beeindruckt?
Ich würde sagen, der Manu oder... Best Trick gewonnen hat im Weyer.
Ich würde sagen, Best Trick Contest, No Slide, Laser Heel out am Picnic Table. Und der hat dann unsere Bierkiste gewonnen aus Skateboard.
Das ist sehr
beeindruckend.
Und ganz am Schluss noch, habt ihr einen Tipp für Personen, die in einer ähnlichen Situation sind wie dir, die eine Idee haben und das irgendwie zu einem Business machen
wollen? Macht es einfach, lasst euch helfen, holt euch Inputs und lasst euch nicht runterziehen von euch selber.
Sehr cool. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch zwei für das Gespräch. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Ich bin gespannt, wo die Reise hergeht und wo ihr dann so in 2, 3, 4, 5 Jahren steht und wir das sicher wachsam beobachten. Ich kann euch noch empfehlen, eure Homepage anzuschauen. Ich werde sicher auch noch den Link irgendwann posten zum Instagram und zu der Homepage. Und wer einen Tisch braucht, soll sich unbedingt bei diesen zwei Jungs melden. Merci vielmals für das Gespräch.
Ja, merci
danke dir. Ich
habe mich gefreut.
Das war es schon wieder von dieser Folge. Wenn du die Jungs unterstützen willst, geh mal auf ihre Homepage oder folge ihnen auf Instagram. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Und like, kommentiere oder teile die Folge auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder wo immer du dich umtreibst. Das würde mich mega freuen, wo du weisst, support your local business, support your local podcast. Falls selber mal zu Gast sein in diesem Podcast oder du etwas Spannendes würdest können, schreib mir doch ein Mail auf 11fragenan@gmail.com oder schreib es in die Kommentare. Und wie gäng, ein ehrliches und konstruktives Feedback, ob positiv oder negativ, würde mir mega helfen und für das bedanke ich mich schon mal im Voraus. Bis dann, bleibt gesund und gefräsig.